Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Female Success. Mein Name ist Marie-Therese Thiel und ich habe als Führungskraft über 30 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft, darunter 15 Jahre als Vorstandsmitglied und als CEO eines Energieversorgers in Osteuropa. Heute engagiere ich mich als Beraterin für die Vernetzung und Förderung von Frauen in der Wirtschaft. Mein heutiges Thema ist ein Klassiker. Unternehmen müssen eine Führungsposition besetzen. Und das wird natürlich wieder ein Mann. Und auf die Frage, warum das so ist, antworten sie, es gab keine Frauen, die sich bewerben wollten. Wir finden einfach keine Bewerberinnen. Diese Aussage höre ich wirklich so oft. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der viel über die sogenannte gläserne Decke geschrieben wird und Frauen selbst oft mangelnde Aufstiegschancen beklagen. Wie passt das denn zusammen? Viele Unternehmen möchten den Anteil weiblicher Führungskräfte erhöhen, sei es aus Einsicht, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder weil es von der Kundschaft gefordert wird. Doch wie findet man geeignete Kandidatinnen, wenn anscheinend keine verfügbar sind? Darüber möchte ich heute sprechen. Ich freue mich, für diese Folge live Neugeboren an meiner Seite zu haben. Er ist Kommunikations- und Strategieberater und ist darauf spezialisiert, Führungskräfte und Unternehmer bei ihrer persönlichen Kommunikation zu unterstützen. Ich habe ihn kennengelernt, als ich Gast in seinem Podcast Chefetage war. Und als ich mich dann daran gemacht habe, meinen eigenen Podcast zu planen, habe ich direkt an ihn gedacht. Er wird mich heute durch die Episode begleiten und mir einige Fragen stellen, um das Thema tiefer zu beleuchten. Live, herzlich willkommen.
Liebe Marie-Therese, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir diese Schritte zu gehen. Das macht total Spaß. Vielen Dank. Das ist ja jetzt schon deine zweite Folge. Wir haben ja schon eine Pilotepisode aufgenommen und deshalb würde mich jetzt erstmal interessieren, du warst ja schon Gast in mehreren Podcasts und jetzt ist es schon die zweite Folge deines eigenen Podcasts. Wie fühlt sich das an, plötzlich so auf der anderen Seite zu stehen?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, das fühlt sich toll an und ich habe darauf gebrannt, jetzt endlich zu starten, nachdem wir mal die Einführungsfolge gemacht haben, Female Success, was heißt das eigentlich, worüber wollen wir da sprechen? Und ich mit meiner Kollegin Martina Rudi gemeinsam mit dir im Gespräch war. Also jetzt kann es richtig losgehen.
Ja, ich freue mich. Man merkt ja auch, wie sehr du für dieses Thema brennst. Das war ja schon in der Episode, wo du bei mir im Podcast Chefetage zu Gast war, da haben wir ja auch schon so ein bisschen dieses Thema angesprochen. Mich würde direkt, du hast ja schon ein bisschen in dieses Thema eingeführt und mich würde, bevor wir uns überlegen, was können denn eigentlich Unternehmen tun, um vielleicht nicht mehr sagen zu müssen, ich finde ja niemanden, mal interessieren, warum machen die sich gerade eigentlich überhaupt auf den Weg? Ich meine, dass das aus vielerlei Hinsicht das Richtige ist, ist, glaube ich, klar. Aber Unternehmen stehen ja jetzt häufig nicht so im Verdacht, nur ausschließlich auch aus altruistischen Gründen zu handeln. Warum glaubst du, wollen viele Unternehmen eigentlich gerade den Anteil weiblicher Führungskräfte erhöhen?
Also ich glaube, die Unternehmen kommen ohne die Ressource Frau heute gar nicht mehr weiter. Mhm. Sie brauchen dieses Potenzial am Markt, um ihre Aufgaben zu besetzen. Und viele, viele Aufgaben verändern sich auch, wo dann vielleicht Fähigkeiten weiblicher Mitarbeiter gefragt sind. Die Digitalisierung, die Nachhaltigkeitsstrategien, die Veränderung von Prozessen im Unternehmen. Da höre ich sehr oft, dass eigentlich weibliche Mitarbeiter und Führungskräfte die nötige Empathie mitbringen, um das im Unternehmen umzusetzen. Schließlich sind es große Transformationsprozesse, mit denen die Wirtschaft zu tun hat. Und nach meiner Überzeugung muss sie auf die Ressource Frau bauen.
Mhm. Mich würde das mal zu vielleicht einer etwas provokativen Frage führen. Wenn Unternehmen sagen, wir haben einfach keine Bewerberinnen gefunden, nimmst du denen ab, dass sie wirklich gesucht haben oder ist das eine Schutzbehauptung?
Nein, ich glaube schon, dass sie gesucht haben. Denn ich spreche mit vielen männlichen Kollegen, die sagen, ja, wir möchten gern Frauen besetzen und ich nehme den Kollegen das ab. Aber ich glaube, sie haben einfach nicht die richtigen Suchstrategien und geben diese Aufgabe dann einfach an einen Headhunter und der ist damit auch überfordert. Denn ich kenne ja sehr viele gute Kolleginnen in meinen Netzwerken und ich bin davon überzeugt, dass es viele fähige Frauen am Markt gibt.
Aber was sind dann deiner Meinung nach die Hauptgründe, dass die Suche nach Bewerberinnen trotz aller Bemühungen dann einfach oft nicht gelingt? Also ich kenne tatsächlich auch viele Beispiele, wo ich gehört habe, ja, wir wollten, aber wir haben niemanden gefunden. Woran liegt das? Sind die Suchstrategien irgendwie veraltet, nicht zielgerichtet genug? Sind die Unternehmen selber vielleicht auch nicht attraktiv genug für Bewerberinnen? Was würdest du sagen? Woran liegt das?
Irgendwie kommen die fähigen Frauen am Markt nicht mit den willigen Unternehmen, ich sag mal willigen Unternehmen zusammen. Also das Matching funktioniert irgendwie nicht. Und an der Stelle müsste man ansetzen, meiner Meinung nach. Also wenn ein Vorstand oder ein Entscheidungsgremium wirklich eine Stelle mit einer Frau besetzen möchte, dann müssen sie sich mal zusammensetzen und quasi eine Longlist erstellen aus ihren Kontakten, also ihren eigenen persönlichen Kontakten, aus den Kontakten anderer Führungskräfte, aus dem Kundenbereich, aus dem Branchenverband, aus Netzwerken wie zum Beispiel dem Verband Deutscher Unternehmerinnen oder Frauen in die Aufsichtsräte oder es gibt zig lokale Netzwerke, auch bei den Industrie- und Handelskammern. Also einfach mal in ihre eigene Erfahrungswelt gehen, in ihre eigenen Kontakte gehen und daraus so eine Suchliste zusammenstellen.
Und nicht einfach einen Headhunter beauftragen und sagen, ja, bring uns, sondern ist ja eigentlich etwas, was grundsätzlich ein guter Ratschlag für ein Recruiting ist, dass man nicht einfach das ja dem Zufall überlässt, sondern dass man erstmal selber seine eigenen Kontakte und Netzwerke durchgeht, oder?
Ja, klar, eigentlich macht man das normalerweise so. Aber ich weiß nicht, warum das in diesem Thema Frauen eben nicht so gehandhabt wird. Und dann kann man ja immer noch dem Recruiter diese Liste mal übergeben und indem man vielleicht über die Kontakte, über die persönlichen etwas näher nachgeforscht hat oder näher schon mal Kontakt aufgenommen hat. Ich weiß, dass das mühselig ist. Das ist eben nicht so einfach. Aber wenn ein fester Wille da ist, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es gelingt. Also ich habe mal ein Beispiel aus meiner eigenen CEO-Erfahrung. Ja? Mhm. Energieversorger hat Netzregionen. Und in der Regel sind die Netzregionen Leiter besetzt mit männlichen Führungskräften. Und als wir dann in Budapest eine Netzregion, weil sie zu groß war, teilen wollten, habe ich gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit, dass eine Kollegin, eine weibliche Kollegin, die neu geschaffene Netzregion übernimmt und habe dann gesagt, so, jetzt suchen wir danach. Und nach langem Hin und Her und die Personalabteilung ist oft zu mir gekommen, hat gesagt, es geht nicht, wir finden nicht. Ich bin aber beharrlich geblieben und dann haben wir eine Frau gefunden. Die war jetzt nicht gerade Elektro-Ingenieurin, aber sie kam aus einem verwandten Bereich, aus dem Facility Management. Und sie hat dann das übernommen und den Kollegen, der in den Ruhestand ging, deswegen haben wir dann aus Anlass seines Ruhestands die Netzregionen geteilt, den habe ich gebeten, bitte nimm die Kollegin an die Hand, begleite sie fachlich. Und so ein bisschen transferiere deine Kompetenz und deine Anerkennung von den Kollegen auf die junge Frau, ja? So, und ich war vor kurzem, schließlich war das vor 6 Jahren oder so ähnlich, vor kurzem war ich wieder in Budapest und hatte mit dem dortigen Energieversorger ein Gespräch und die Kollegin ist immer noch da. Also es hat sich bewährt, es hat funktioniert. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und ich denke aber auch, wenn Unternehmen dann auf diese Art und Weise erfolgreich waren und wirklich eine weibliche Kandidatin gefunden haben, sollten sie wirklich dieser Kandidatin einen Menschen an die Seite stellen, der sie in den Alltag, in den Unternehmensalltag einführt. Damals war in meinem Beispiel war das ein technischer Kollege. Das ist dann für die fachliche Seite. Aber ich glaube, es wäre auch hilfreich, einen Unternehmensexternen dieser Kollegin an die Seite zu stellen, der quasi Frau zumindest mal in den ersten 100 Tagen begleitet. Mhm. So, natürlich kann man sagen, das ist für Männer die gleiche Problematik. Die ersten 100 Tage sind immer schwierig. Haken dran, stimme ich zu. Aber Frauen werden halt mehr beäugt, wenn sie in einer neuen Position sind als männliche Kollegen. Und da ist es schon, sie stehen schon so manche Fettnäpfchen rum, in die man reintreten kann. Und da braucht man mal das Gespräch. Wie gehe ich mit der Situation um? Ich treffe vielleicht auf Kollegen, die gerne auch die Position gehabt hätten. Also wie manage ich so etwas? Wie begegne ich so etwas? Und da kann so eine Begleitung unternehmensextern sehr hilfreich sein.
Ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, weil du ja sehr stark auf letztlich Netzwerken auch abzielst, zu sagen, ja, man muss gucken, man geht vielleicht an Verbände ran, man macht Listen mit potenziellen Bewerberinnen und spricht sie auch direkt an, Leute, die man vielleicht, also Frauen, die man im Berufsalltag auch schon mal kennengelernt hat. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass es leider ja immer noch so ist, dass viele männliche Führungskräfte vielleicht sich dann jetzt fragen, naja, ich habe halt einfach nicht so viele Frauen in meinem Netzwerk. Und könnte es auch sein, dass das etwas ist, was viel, viel langfristiger und kontinuierlicher gedacht werden muss und nicht einfach nur in dem Moment beginnen darf, so nach dem Motto, jetzt brauche ich gerade eine Führungskraft, jetzt gucke ich mal in meinem Netzwerk, dann habe ich niemand, dann wird halt wieder ein Mann genommen. Sondern sowas muss ich ja, glaube ich, erstmal langsam aufbauen. Also wäre das auch so ein Rat, den du Verantwortlichen gibst, dass sie ihre Netzwerke da sehr langfristig aufbauen und eben wirklich aktiv die Kontakte suchen, auch lange bevor es überhaupt fällig wird?
Live, da sprichst du ein ganz, ganz wesentliches Thema an. Nachfolgeplanung ist immer langfristig und kann nur von Erfolg gekrönt sein, wenn sie nicht kurzfristig on the spot ist. Also genauso wie man Nachfolgelisten in einem Unternehmen, was eine gute Nachfolgestrategie hat, erstellt, ist es natürlich auch hilfreich, wenn die männlichen Entscheidungsträger sich auch mal gezielt immer schon mal umgucken, welche Frau würde denn in mein Team passen, welche Frau würde zu uns passen. Es gibt ja genügend Branchentreffen oder auch unser geliebtes LinkedIn, ja, wo man sich treffen kann. Und das langfristig anzulegen, kann ich eigentlich nur jedem Kollegen raten. Ich erlebe aber auch männliche Führungskräfte aus meinem eigenen Netzwerk, die genauso vorgehen. Mhm. Also das ist wirklich heute langfristiger gedacht. Und dann kann ich aber auch nur den Kolleginnen raten, sucht doch aktiv den Kontakt auch zu Kollegen des Wettbewerbers auf Branchentreffen und hockt nicht immer nur in der Bubble der euch bekannten weiblichen Kolleginnen. Mhm. Also das meine ich mit dem Matching.
Ja. Aber selbst das ist ja, wenn ich so gerade drüber nachdenke, ich hatte das vor einiger Zeit auch, dass ich mit einem Klienten gesprochen habe, der mir erzählt hat, dass sie für eine Nachfolgeregelung tatsächlich es nicht geschafft haben, eine Frau zu bekommen. Und wo ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich wahrscheinlich einfach mal fragen sollen, hast du denn mal in deinem Unternehmen mal weibliche Führungskräfte gefragt, ob die jemanden kennen? Weil dass der vielleicht niemanden kennt, das mag ja sein. Aber schon mal die Netzwerke der Frauen, die schon im Unternehmen sind, anzusprechen. Das wäre wahrscheinlich doch auch ein sehr mächtiger Weg.
Das ist völlig richtig. Klar. Ja. Also genauso wie ich von meinen Ex-Kollegen in Unternehmen, ja, ich war 30 Jahre im RWE-Konzern, so wie ich angesprochen werde, Kennst du nicht in deinem Netzwerk jemanden, der für die oder die Geschäftsführerposition geeignet wäre? Klar, natürlich. Ja. Also das ist der ganz natürliche Weg, ja, weil es sind ja sehr viele Frauennetzwerke am Markt und aktiv und das ist ein sehr erfolgsversprechender Weg.
Und die Verbände und wirklich auch Vereine, die es da gibt, die sind jetzt ja nicht verschlossen, dass Männer sich an sie wenden und mit ihnen sprechen. Mal provokativ nachgefragt.
Das ist richtig. Im Verband deutscher Unternehmerinnen können naturgemäß nur weibliche Führungskräfte oder Unternehmensinhaberinnen Mitglied werden. Aber das Sprechen mit den männlichen Kollegen ist natürlich nicht verboten. Und wir haben auch viele Veranstaltungen, also ich bin ja die Landesverbandsvorsitzende in Westfalen, ich habe viele Veranstaltungen gemeinsam mit Männern. Ja. Mhm. Natürlich ist der Weg offen. Und der Frauen in die Aufsichtsräte, also der weitere große Frauenverband in Deutschland, der ist auch für Männer als Mitglied offen. Und die Kollegen dort haben auch Kollegen als Mitglieder.
Also jetzt vielleicht mal aus meiner Perspektive als Mann. Ich hatte jetzt sehr häufig mit Vertreterinnen des Verbands Deutscher Unternehmerinnen zu tun, mit dir, mit der Bundesvorsitzenden oder Präsidentin Christina Diempuello und auch mit vielen weiteren. Und ich kann jetzt da draußen die Führungskräfte, die männlichen Führungskräfte nur ermutigen. Also die sind alle ganz großartig. Man kann mit denen sprechen, man kann dorthin gehen, man kann dort Veranstaltungen besuchen.
Wir und beißen
man
hat schon, dich.
Genau, man kann, also man hat da Möglichkeiten, ein richtig gutes Netzwerk aufzubauen. Marie-Therese, ich glaube, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt an der Stelle auf jeden Fall mal beleuchtet, zu sagen, wir finden keine weiblichen Bewerberinnen, hat ganz häufig was mit dem fehlenden Netzwerk zu tun. Es hat mit der fehlenden Ansprache was zu tun und auch dadurch, dass man einfach irgendwelchen externen Headhuntern sagt, ich brauche Bewerberinnen, dadurch wird das nicht besser. Und man muss selber proaktiv diese Netzwerke suchen, so verstehe ich dich. Man muss sie langfristig aufbauen und dabei sowohl auf Verbände als auch vielleicht auf die internen Kräfte zurückgreifen. Was würdest du abschließend so von Führungskraft zu Führungskraft den Hörerinnen und Hörern draußen als Ratschlag geben, wenn man mal wirklich in der Sackgasse ist und aber das Bedürfnis hat, ich möchte hier mindestens einen guten Anteil an Bewerberinnen? Was wäre so der mächtigste Ratschlag, den du geben kannst?
Ja, ganz mächtig ist, sprecht mich an. Ich habe ein großes Netzwerk. den Kolleginnen würde ich den Rat geben, baut euer Netzwerk gezielt aus. Also Möglichkeiten dafür hast du ganz, ganz viele angesprochen. Verbände, Tagungen und eben auch virtuelle Netzwerke wie LinkedIn und in begrenztem Maße Facebook. Ja, Xing hat heute, glaube ich, nicht mehr so eine Bedeutung, aber dort kann man ganz unkompliziert Kontakte knüpfen.
Mhm. Ja, das kann ich nur unterstreichen, ja. Ja.
Und dort, sag ich mal, ich, wenn ich einen Menschen treffe und denke, okay, du willst was über ihn erfahren, schaue ich als allererstes auf LinkedIn und google ihn. Und an der Art und Weise, wie er die Person sich dort präsentiert, kann ich schon sehr, sehr schnell einschätzen, mit wem ich es zu tun habe.
Vielen Dank. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, ein letzter Tipp. Ich glaube, es wurde extrem deutlich, dass Unternehmen mehr tun können und dass auch die Verantwortlichen, die auf der Suche nach Bewerberinnen sind, mehr tun können, wenn sie selber aktiv werden und wenn sie selber ihre Netzwerke aufbauen. Und ich glaube, gerade in dem Umfeld, in dem Chancengleichheit eben nicht nur eine gesetzliche Notwendigkeit ist, das wäre ja schon fast ausreichend genug und auch eine moralische im Übrigen, sondern es geht um Wettbewerbsvorteile, es geht um Effizienz, es geht darum, auch produktiv zu sein. Und ich glaube, in so einem Umfeld ist das absolut notwendig. Marie-Therese, das war sehr, sehr spannend. Ich hoffe mal, dass ihr da draußen, also die Zuhörerinnen und Zuhörer heute, auch einige ja, hilfreiche Impulse mitnehmen konntet. Mir ging das auf jeden Fall so. Ich würde nach dieser Folge in jedem Fall provokativ formulieren, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, sie finden keine weiblichen Bewerberinnen, dann ist das vielleicht eine Ausrede, weil sie nicht genug getan haben. Also ich darf das so hart formulieren. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es jede Menge.
Ja, lieben Dank, Clive. Das war klasse und du bist ein toller Gesprächspartner.
Das freut mich, gleichfalls. Und wenn euch da draußen diese Episode gefallen hat, dann abonniert unbedingt diesen Podcast Female Success. Ich kenne ja die Planung, was hier alles an Episoden geplant ist, welche Gäste hier kommen sollen, welche Themen behandelt werden. Ich finde das unglaublich spannend. Also abonnieren, dann seid ihr jedes Mal wieder mit dabei. Und eine kleine Bitte, ein kleiner Rat, teilt doch diesen Podcast gerne mit eurem Netzwerk. Wir haben ja gerade über das Netzwerken gesprochen, wie wichtig das ist. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ganz lieben Dank an meine Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Reinhören. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, wie Live schon gesagt hat, es gibt viele spannende Themen und Tipps. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.